Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Reihe Lesungen. Wir beginnen eine neue Serie und Sie hören die erste Folge aus dem Buch Sutra Vahini mit dem deutschen Titel Quellen der Weisheit von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Bhagavan beschreibt in der Sutra Vahini sehr anschaulich die Mittel, wie wir die Erkenntnis unserer wahren Wirklichkeit erlangen können. Er erläutert ausführlich die Texte der Brahma Sutras und verweist auf die Veden und die Upanishaden. Er sagt, die Upanishaden sind der innerste Kern der Veden und enthalten die Essenz ihrer Lehren. Die Brahma Sutras und die Bhagavad Gita wiederum sind die Essenz der Upanishaden. Diese drei werden auch als die drei Quellentexte bezeichnet. Bhagavan vermittelt uns das Wesen Brahmans, dass das eine Absolute ist, dass alles, was ist, durchdringt und umhüllt, in klaren, verständlichen Worten. Er legt uns dar, welches Sadhana, spirituelle Übungen wir durchführen sollten, um Weisheit zu erlangen, die wahre Wirklichkeit zu erkennen und letztlich in das Eine zurückzukehren, mit ihm zu verschmelzen. Bhagavan sagt, um Brahman, das Absolute, zu verstehen, muss man den Vedanta studieren. Der Vedanta ist das Ende der Veden, der eine Sammlung aller heiligen Bücher der vedischen Zeit darstellen. Die Brahma Sutras umfassen das ganze Wissen des Vedanta. Das Wort Sutra bedeutet, das, was mit wenigen Worten tiefe Bedeutung enthüllt. Was soll uns eine tiefere Bedeutung enthüllen? Was ist Brahma? Nun, das erfahren wir durch das Hören dieser Sutra Vahini. Lasst uns nun Ingeborg Piontek lauschen und hören, was Bhagavan uns über das wahre Sein enthüllt. Doch zuvor bringen wir das Lied Turiya, The Four States of Consciousness.
Wert und Gültigkeit aller heiligen Schriften entspringen ein und derselben Quelle, den Veden. Sie legen die Sitten und Normen in Übereinstimmung mit den in den Veden definierten Prinzipien und Richtlinien fest. Um zwischen gut und schlecht unterscheiden zu können, muss man auf diese Schriften zurückgreifen. Die Veden können auf keinen bestimmten menschlichen Autor zurückgeführt werden. Sie sind der Ausdruck Gottes selbst und wurden von den Weisen, die auf das Göttliche abgestimmt waren, gehört. Diese vermittelten das Wort ihren Schülern, die es wiederum an ihre Schüler weitergaben. Der Prozess des Vermittelns der Veden und der darin enthaltenen Weisheit von Generation zu Generation, von Lehrer zu Schüler, dauert bis zum heutigen Tage an. Die Upanishaden sind der innerste Kern der Veden. Sie enthalten die Essenz ihrer Lehren. Die Brahma-Sutras und die Bhagavad-Gita wiederum enthalten die Essenz der Upanishaden. Diese drei werden deshalb als die drei Quellentexte bezeichnet. Da sie durch mündliche Überlieferung von dem Guru gelernt werden, werden sie auch Shruti, das Gehörte, genannt. Nur durch den Erwerb des höheren Wissens kann das Ziel des menschlichen Lebens erreicht werden. Durch solches Wissen wird der Mensch gewahr, dass er nicht der stumpfe, geistiger Empfindungen unfähige Körper, sondern dass er Bewusstsein selbst ist. Die Verkörperung von Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Das Heraufdämmern und die Erfahrung dieser Wahrheit ist die Erlösung des Menschen. Er ist vom Nebel der Unwissenheit befreit, auch wenn sein Leben noch abläuft, bis es sein Ende erreicht hat. Er lebt als gottbewusste Person. Die Kaivalya Upanishad erklärt, nicht durch Werke, nicht durch Macht, nicht durch Reichtum, sondern allein durch Verzicht kann Unsterblichkeit erlangt werden. Die Werke, die hier gemeint sind, sind rituelle Handlungen des Gottesdienstes, Gelübde, Pilgerfahrten, zeremonielle Waschungen und so weiter. Durch solche Aktivitäten kann Erlösung, das heißt Befreiung vom Schleier der Unwissenheit, nicht erlangt werden. Die Macht, die hier gemeint ist, bezieht sich auf das Erlangen von Macht über Menschen und Dinge, sei es durch Stellung, Erfahrung, Intelligenz oder durch persönlichen Charme, Gesundheit, Glück und eine große Familie. Dies alles kann keine Erlösung bringen. Nur wer über die notwendigen Mittel verfügt, kann die hier erwähnten Werke tun. Wer nicht reich ist, kann keine Autorität, keine Macht erwerben. Aber die Upanishaden lehren, dass Weisheit nichts mit Wohlstand zu tun hat und dass nur Weisheit zur Erlösung führen kann. Wohlstand führt daher nicht zur Erlösung und ist kein Mittel, um Erlösung zu erlangen. Was aber ist der richtige Weg? Die Antwort ist, allein durch Verzicht auf Bindungen an alles, was nur scheinbar wirklich ist, kann Unsterblichkeit erlangt werden. Die objektive Welt ist nur scheinbar wirklich, denn sie ist dauerndem Wechsel unterworfen. Die fälschliche Annahme, dass sie wirklich ist, muss aufgegeben werden. Weisheit ist die Erkenntnis, dass die objektive Welt in unserem Geist entsteht und von diesem der Wirklichkeit überlagert wird. Obwohl die Welt als wirklich erscheint, muss man erkennen, dass dies eine Täuschung ist. Deshalb muss man das Verlangen aufgeben, hier und im Jenseits durch scheinbar erstrebenswerte Dinge Befriedigung zu finden. Das bedeutet, dass man erlöst ist, sobald man alle falschen Bindungen und alles Verlangen aufgegeben hat. Gebt alle Bindungen an das Unwirkliche auf. Wenn die falschen Vorstellungen als solche erkannt werden, nimmt auch das Leid, das durch die Verwicklung in das Auf und Ab der Welt des Wechsels entsteht, ein Ende. Unwissenheit und Leiden können nicht durch Rituale und zeremoniellen Gottesdienst überwunden werden, das ist eine Lektion der Upanishaden. Der Mensch von heute hat seine wirkliche Natur vergessen. Er identifiziert sich mit dem Körper und den Sinnen, die nach weltlichem Vergnügen verlangen. Er redet sich ein, dass er selbst es ist, der danach verlangt, und unter dem Einfluss dieser Täuschung sucht er, ihr Verlangen zu stillen. Er gibt sich der Illusion hin, dass er glücklich wird, wenn er dem Körper und den Sinnen schmeichelt. Aber dadurch wird er niemals wirklich glücklich. Sein Lohn wird Enttäuschung, Niederlage und sogar Unglück sein. Er erntet Leiden und nicht Freude. Weltliches Vergnügen führt letzten Endes zu Kummer. Der Mensch muss daher die richtigen Mittel und Wege finden, um wirkliches, beständiges Glück zu erlangen. Wie kann man dieses Glücksbewusstsein gewinnen? Es ist nicht in den äußeren Verhältnissen zu finden. Die Befriedigung, die diese vermitteln, ist immer begleitet von Leid. Die Brahma-Sutras, die Upanishaden und die Bhagavad-Gita, die drei Quellentexte, verkünden die Wahrheit, dass der Mensch seinem Wesen nach verkörpertes Glücksbewusstsein ist. Diese drei Quellen wirken zusammen, um dem Menschen zu höchster Weisheit zu verhelfen. Es ist eine schwere Aufgabe, die Bedeutung der in den Brahma-Sutras enthaltenen Aphorismen zu begreifen. Ohne die dazu notwendigen Vorbedingungen kann man sie nicht verstehen und meistern. Welches sind diese Vorbedingungen? In den Schriften sind vier geistige Disziplinen als Richtlinien gegeben. Wenn diese befolgt worden sind, wird die Bedeutung der Aphorismen völlig klar. Aber nur wenn diese vier gemeistert sind, ist es möglich, die Wahrheit über sich selbst zu erfahren. Die Brahma-Sutras sind auch als Shariraka-Shastra und Vedanta-Darshana bekannt. Sharira bedeutet Körper. Shariraka umfasst alle Bestandteile der verkörperten Seele, das Ego, die Sinne und so weiter. Das Wort Shastra deutet auf die tiefschürfende Prüfung des Wesens all dessen hin. Das bedeutet, dass die Shastras, die heiligen Schriften, nachweisen, dass Brahman, das kosmische Selbst, die Grundlage aller Dinge ist, dem alles andere überlagert ist und dass die eigene Wirklichkeit des Menschen universales Glücksbewusstsein ist. Nun zu dem Namen Vedanta Darshana. Darshana ermöglicht das Sehen oder die Erfahrung der Wahrheit. Die Darshanas sind bekannte Schriften von Weisen verfasst, die mit visionärer Schau gesegnet waren. Es sind dies die Sankhya Darshana von Kapila, Nyaya Darshana von Gautama, das Vaisheshika von Kanada, die Purva Mimamsa von Jaimini und die Uttara Mimamsa von Vyasa. Kapila und Vyasa werden von den Weisen als Teilmanifestationen Vishnus selbst angesehen. Vishnu wird als ein Aspekt Gottes in der Hindu-Trinität, als der Beschützer und Erhalter der Schöpfung angesehen. Die Brahma-Sutras von Vyasa sind der Text, der die Uttara-Mimamsa weiter ausführt und bestätigt. Die Brahma-Sutras wenden die Technik von These und Antithese an, um die Wahrheit der Vedanta zu ergründen. Die Aphorismen diskutieren sich widersprechende Gesichtspunkte, um alle möglichen Zweifel an dem Wert und der Bedeutung der in den Veden und Upanishaden aufgestellten Grundsätze auszuräumen. Der Körper wird als die Hülle des Überselbst betrachtet und die Brahma-Sutras erklären dessen Wirklichkeit. Darum werden diese Sutras Vedanta-Darshana genannt. Die Zahl der Sutras ist 555. Von einigen Schulen wird sie mit 449 angegeben. Das Wort Sutra bedeutet das, was mit wenig Worten tiefe Bedeutung enthüllt. Das Wort Mimamsa, wie es in der alten indischen Philosophie gebraucht wird, bedeutet der Schluss, zu dem man nach gründlicher Überlegung und Untersuchung gekommen ist, das Ergebnis, das unter Berücksichtigung aller möglichen Zweifel und Alternativlösungen als endgültig angesehen wird. Thank you. Die Veden behandeln zwei Themen: die göttliche Ordnung und Brahman, die absolute göttliche Realität. Die Purva-Mimamsa beschäftigt sich mit Aktivitäten wie Ritualen und heiligen Bräuchen als Bestandteil der göttlichen Ordnung. Die Uttara-Mimamsa beschäftigt sich mit der absoluten göttlichen Realität. Dabei liegt der Schwerpunkt auf höherem Wissen und intuitivem Verstehen. Die Erkenntnis der göttlichen Wirklichkeit kann weder durch materielle Mittel oder durch Wohltätigkeit noch durch das Studium heiliger Schriften, durch Macht, durch akademische Bildung oder durch zeremoniellen Gottesdienst erworben werden. Der Körper ist wie ein Ameisenhaufen mit einer Höhle darin, dem Geist. Im Geist ist eine Schlange verborgen, die Unwissenheit heißt. Es ist nicht möglich, diese Schlange zu überwinden, indem man Zuflucht in der Befriedigung von Wünschen sucht. Die einzige Waffe, die sie töten kann, ist Weisheit, intuitives Wissen. Nur derjenige, der festen Glauben besitzt, kann Weisheit erlangen. Damit ist gemeint, der feste Glaube an die Offenbarung und das Wort Gottes, wie es in den Heiligen Schriften festgelegt ist. Aphorismen, Sutras, sagen viel mit wenig Worten. Sie drücken Dinge von fundamentaler Bedeutung aus. Die Brahma-Sutras umfassen das ganze Wissen der Vedanta. Sie sammeln bunte Blumen von allen Upanishaden, verflechten sie und formen eine bezaubernde Girlande. Jedes Sutra kann auf verschiedene Weise interpretiert und erklärt werden, je nach Erkenntnisgrad, Glauben, Vorliebe, Erfahrung und Geschmack des Einzelnen. Das allererste Sutra ist Atato Brahma Jignasa. Das Ata am Anfang hat viele wörtliche Bedeutungen. Hier ist es jedoch am besten übersetzt mit danach. Die Frage ist, wonach? Es bezieht sich hier offensichtlich auf Brahma Jignasa, das Verlangen, das Wesen Brahmans zu verstehen. Das Sehnen nach der Wirklichkeit Gottes. Wann beginnt solch ein Sehnen? Es kann den Geist nur dann erfüllen, wenn man die entsprechenden Eigenschaften erworben hat. Das danach bedeutet, nachdem man sich mit diesen Eigenschaften ausgerüstet hat. Die Suche nach der Wahrheit kann nicht von Erfolg gekrönt sein, wenn man nur die Veden studiert. Die Veden befassen sich mit der göttlichen Urordnung. Um Brahman, das Absolute, zu verstehen, muss man den Vedanta studieren. Der Vedanta ist das Ende der Veden, die eine Sammlung aller heiligen Bücher der vedischen Zeit darstellen. Die erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Suche nach der Wahrheit ist die Fähigkeit, zwischen dem Vergänglichen und dem Unvergänglichen zu unterscheiden. Mit anderen Worten, die Erkenntnis, dass nur Atman, die Substanz der Seele, außerhalb der Zeit besteht und dass alle Objekte, die wir mit den Sinnen wahrnehmen, vergänglich sind. Nur der Atman ist keiner Veränderung unterworfen. Er ist die einzige zeitlose Wirklichkeit. Durch intensives Nachdenken muss man zu dieser Überzeugung gelangen und sich diese zu eigen machen. Die zweite Eigenschaft ist, das Verlangen aufzugeben, hier oder im Jenseits die Früchte unserer Taten ernten zu wollen. Diese Eigenschaft wird auch als Bindungslosigkeit bezeichnet. Man muss sich die Vergänglichkeit von Freude und Leiden vergegenwärtigen und erkennen, dass beides nur Strömungen sind, die den Geist beeinflussen. Dadurch wird man überzeugt, dass alles, was vergänglich und ständiger Veränderung unterworfen ist, nur Kummer bringt. Als nächstes wird das Gefühl des Freiseins von allen Bindungen heraufdämmern. Das bedeutet nicht, Haus und Hof, Frau und Kinder zu verlassen und in der Wildnis Zuflucht zu suchen. Es erfordert nur die Erkenntnis der Vergänglichkeit dieser Welt und als Folge dieser Erkenntnis das Aufgeben der Begriffe Ich und mein. Das dritte ist eine Gruppe von 6 Tugenden. Die erste der 6 Tugenden ist die Beherrschung des Geistes. Es ist sehr schwer, diese zu erlangen. Der Geist kann Fesseln anlegen. Er kann aber auch zur Erlösung führen. Er ist eine Mischung aus leidenschaftlichen und trägen Strömungen. Er wird sehr leicht getrübt und hat die Tendenz, die wahre Natur der Dinge hinter Formen und Worten zu verbergen, die seinen Wünschen entsprechen. Es ist deshalb notwendig, die Gedankengänge des Geistes zu regulieren. Der Geist hat 2 charakteristische Eigenschaften. Die eine ist, den Sinnen zu folgen. Welchem der Sinne der Geist versklavt ist, spielt keine Rolle. Jede Abhängigkeit öffnet dem Unglück Tür und Tor. Um Wasser aus einem Topf auslaufen zu lassen, muss dieser nicht 10 Löcher haben. Eines ist genug. Ebenso ist es mit den Sinnen. Wenn einer davon nicht beherrscht wird, versklavt er den Menschen. Darum müssen alle Sinne unter Kontrolle gebracht werden. Die 2. charakteristische Eigenschaft des Geistes ist, dass seine Kraft durch gute Übungen wie Meditation, Gebet, geistlichen Gesang und Gottesdienst vervielfacht werden kann. Der so gekräftigte Geist kann der Welt entweder schaden oder nutzen. Die geistige Kraft, die durch solche Übungen gewonnen wird, muss daher in die richtige Richtung gelenkt werden. Das Prinzip der höheren Intelligenz muss die Sinne leiten. Wenn die Abhängigkeitsbeziehung zwischen den Sinnen und dem Geist gelöst wird, kann spiritueller Fortschritt eintreten. Der Geist, englisch Mind, ist nichts weiter als ein Bündel von Gedanken, ein Konglomerat von Wünschen und Verlangen. Sobald ein Gedanke, Verlangen oder Wunsch auftaucht, muss die höhere Intelligenz Wert und Berechtigung überprüfen. Ist die Regung gut oder schlecht? Wird sie helfen oder schaden? Wohin? Zu welchem Ende wird sie führen? Wenn man sich dieser Prüfung nicht unterzieht, liefert man sich dem Unglück aus. Wenn man dagegen der besseren Einsicht folgt, kann man den richtigen Weg finden. Dem Menschen stehen 3 Werkzeuge zur Verfügung, mit denen er seine Entwicklung beeinflussen kann: höhere Intelligenz, Geist und Sinne. Wenn der Geist den Sinnen versklavt ist, ist der Mensch gefesselt und gebunden. Wenn jedoch der gleiche Geist von der Intelligenz regiert wird, kann er dem Menschen zur Erkenntnis seiner inneren Wirklichkeit verhelfen. Der Geist kann daher den Menschen in die Knechtschaft oder zur Erlösung führen. Nun zur 2. der 6 Tugenden: die Beherrschung des Körpers und der Sinne. Diese kann durch nichts anderes als durch spirituelle Übungen erworben werden. Man muss vermeiden, kostbare Zeit mit nutzlosem Zeitvertreib zu vergeuden, sondern muss immer auf der Hut sein. Die Sinne und der Körper müssen mit angemessenen, vornehmen Aufgaben betraut werden, sodass sie immer beschäftigt sind. Es muss jede Spur von Trägheit vermieden werden. Außerdem sollte jede Handlung dem Wohl anderer dienen. Wer seine Handlungen auf solche beschränkt, die seine natürlichen Pflichten betreffen und dem Gesetz göttlicher Ordnung entsprechen, für den ist es möglich, diese in spirituelle Disziplinen für Körper und Sinne umzuwandeln.
Thank you.
Die dritte der Tugenden, mit der man ausgerüstet sein muss, ist eine geistige Haltung, die über allen jenen Gegensätzen steht, durch die die Menschen normalerweise erregt und beeinflusst werden, wie Freude und Kummer, Gefallen und Missfallen, Gut und Schlecht, Lob und Tadel. Diese im Allgemeinen alles dominierenden Regungen können durch spirituelle Disziplinen und intellektuelles Suchen aufgehoben und überwunden werden. Der Mensch kann diesen Gegensätzen und Dualismen entfliehen und Gleichgewicht und Festigkeit finden. Wer darauf achtet, dass er im täglichen Leben von den äußeren Verhältnissen nicht beeinflusst wird und nicht in eine Abhängigkeit zu ihnen gerät, der kann inneren Gleichmut finden. Man sollte vermeiden, sich mit einer bestimmten Klasse oder Rasse zu identifizieren. Man muss sich sogar von dem Bewusstsein freimachen, Kind, Jugendlicher, Erwachsener oder Greis, Mann oder Frau zu sein. Wem das gelingt und wer fest in der spirituellen Wirklichkeit verwurzelt ist, der hat den Gleichmut und die Festigkeit gefunden, die als dritte Tugend gefordert werden. Betrachtet die Welt nicht mit einem weltlichen Auge. Seht sie mit dem spirituellen Auge als eine Projektion des göttlichen bewussten Seins. Dann könnt ihr die Grenzen des Dualismus überschreiten und in die Region des Einen vordringen. Infolge der Formen und Namen, die vom Menschen der Einheit überlagert werden, wird diese als Vielfalt gesehen. Das ist ein Gaukelspiel des menschlichen Geistes. Eine Geisteshaltung, die jenseits der Gegensätze liegt, fordert die Selbsterforschung. Und das ist der Pfad, der zum bewussten Sein der inneren Wirklichkeit führt, während die Erforschung der Umwelt und richtig gelenkte äußere Aktivität der Pfad des rechten Handelns ist. Die in den Veden beschriebenen heiligen Riten und zeremoniellen Opferhandlungen führen nicht zur Erlösung von Geburt und Tod. Sie helfen nur, das Bewusstsein zu läutern. Es wird gesagt, dass sie den Menschen ins Himmelreich führen. Aber auch dieser Himmel ist nichts anderes als eine Illusion, die zur Bindung führt. Er gewährt nicht die ewige Freiheit. Die Freiheit, durch die man die Wahrheit der eigenen Wirklichkeit erkennt, kann nur dadurch gewonnen werden, dass man einem Guru, einem spirituellen Lehrer folgt, über seine Lehren nachdenkt und über ihren Wert und ihre Bedeutung meditiert. Nur für jene, die sich selbst von allen Wünschen freigemacht haben, werden die Worte des Guru eine Hilfe sein. Anderen werden sie gar nichts sagen. Diejenigen, die sich nach etwas sehnen und die Früchte ihres Handelns ernten wollen, mögen die Riten und zeremoniellen Handlungen ausführen, bis ihr Bewusstsein geläutert ist. Danach haben diese Handlungen keinen Einfluss mehr. Es kommt daher darauf an, sich immer darüber im Klaren zu sein, dass Atman, die göttliche Urenergie, alles durchdringt und erfüllt, sodass man von anziehenden und abstoßenden Kräften, vom Spiel der Gegensätze, nicht beeinflusst wird. Die vierte der Tugenden umfasst Geduld und Nachsicht, die einen unbeteiligt bleiben lassen, wenn man unter der Undankbarkeit und Schlechtigkeit anderer zu leiden hat. Durch das Wissen, dass alles, was man erdulden muss, das Ergebnis des eigenen Handelns ist, das auf uns zurückfällt, kann man ruhig und fröhlich bleiben und die, die einem Leid zufügen, als Freunde und Wohltäter betrachten. Man wird keine Vergeltung üben und ihnen nichts Böses wünschen, sondern alle Unbill geduldig und freudig ertragen. Die normale Reaktion aller Menschen ist es, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Das ist jedoch bezeichnend für den nach außen gerichteten Pfad, der sich mit der materiellen Welt befasst. Jene, die den Weg der inneren Vergeistigung und Läuterung gehen, müssen solche Reaktionen vermeiden. Unrecht mit Unrecht und Beleidigung mit Beleidigung zu vergelten, lässt die karmische Last, die in zukünftigen Inkarnationen erlitten und abgetragen werden muss, nur schwerer werden. Man kann den Konsequenzen seiner eigenen Gedanken, Worte und Taten nicht entrinnen. Böses mit Bösem zu vergelten, kann niemals die Last des Karma verringern, sondern wird immer nur neues Gewicht hinzufügen. Es mag im Augenblick erleichtern und befriedigen, wird aber zwangsläufig zukünftiges Leiden herbeiführen. Nachsicht aber ist die Tugend, die den Menschen veranlasst, Böses mit Gutem zu vergelten. Die fünfte der Tugenden, die gepflegt werden muss, ist der unerschütterliche Glaube in die Heiligen Schriften und die darin festgelegte Ordnung, ebenso wie in die eigene göttliche Wirklichkeit und in den Guru, den spirituellen Lehrer. Die Meister müssen verehrt werden, denn sie zeigen den Weg zur Selbstverwirklichung. Die Heiligen Schriften zeigen den Weg zu Frieden und Wohlstand in der Welt und zur spirituellen Vervollkommnung. Sie setzen dieses große Ziel und sie zeigen den Weg, wie es zu erreichen ist. Die Gurus ihrerseits haben nur die eine Aufgabe, die Menschen über den einen Atman, über die allem innewohnende göttliche Urenergie aufzuklären. Dem, der fest daran glaubt, wird Weisheit als Lohn zuteil. Die Meister selbst müssen fest daran glauben und ohne die geringste Abweichung diesem Glauben entsprechend leben. Die letzte der sechs Tugenden ist, dass man unerschütterlich davon überzeugt ist, dass das, was der Guru lehrt und was die Heiligen Schriften enthalten, ein und dasselbe ist. Zu jeder Zeit und unter allen Umständen muss die Intelligenz im Atman, in der göttlichen Wirklichkeit ruhen und vom Atman inspiriert werden. Die einzige Bindung, die der, der den spirituellen Fortschritt sucht, haben darf, ist die Bindung an das unwandelbare, universale Bewusstsein. Das einzige Ziel seines Handelns sollte es sein, Gefallen in den Augen Gottes zu finden. Er muss bedingungslos die Aussage der Heiligen Schriften glauben, alle Lebewesen sind Manifestationen Gottes. Um diesen Glauben zu verwirklichen und zu erhärten, ist es notwendig, allen Lebewesen die gleiche Achtung entgegenzubringen. Diese sechste der Tugenden ist für das Bemühen um spirituellen Fortschritt von unschätzbarem Wert. Als nächstes wollen wir das Sehnen nach Erlösung betrachten, das die vierte der zu erlangenden Eigenschaften darstellt. Dieses Sehnen ist nicht das Ergebnis einer Gelehrsamkeit, deren Erwerb mit großen Geldausgaben verbunden ist. Weder die in den Schriften vorgeschriebenen rituellen Handlungen noch wohltätige Werke vermitteln Erlösung. Einzig und allein die Überwindung von Unwissenheit führt zur Erlösung. Es mag jemand alle heiligen Schriften mit allen gelehrten Kommentaren, die von Experten darüber geschrieben worden sind, gemeistert haben. Er mag alle Götter durch die vorgeschriebene Form der Anbetung und der Zeremonien versöhnt haben, und doch können diese ihm nicht den Segen der Erlösung zuteil werden lassen. Das Motiv für diese Handlungen ist der Wunsch, gewisse Wohltaten und Segnungen zu empfangen, aber nicht das Verlangen nach der letzten Weisheit. Nur das Streben nach dieser Weisheit kann zur Erlösung führen. Ein Mensch mag alles haben, was er braucht, um ein Mahl zu bereiten. Wie kann er aber kochen ohne ein Feuer? So ist auch die Erlösung unerreichbar ohne die Erkenntnis, dass der Atman, das göttliche Selbst, die einzige wirkliche Realität ist. Wenn gesagt wird, dass das Baden in den heiligen Flüssen zur Erlösung führt, wie steht es dann mit den Fischen und anderen Wassertieren, die ihr ganzes Leben in diesen Flüssen verbringen? Wenn man glaubt, dass das Leben in Berghöhlen zur Erlösung führt, haben dann Mäuse und wilde Tiere die gleiche Möglichkeit? Wenn Erlösung das Ergebnis eines asketischen Lebens ist, in dem man Wurzeln und Knollen isst, und Blätter kaut, um den Körper zu ernähren, wird dann den Ziegen, die Blätter fressen, und den Schweinen, die nach Knollen wühlen, das Gleiche gelingen? Wenn das Bedecken des Körpers mit Asche als Asketismus, der zum Ziel führt, bewundert wird, können dann die Hunde und Affen, die sich in der Asche wälzen, auch Anspruch auf Erlösung erheben? Diese Vorstellungen und Praktiken sind ein Zeichen mangelnder Erkenntnis. Man muss sich darauf konzentrieren, das Wissen um die ewige, universale, göttliche Wirklichkeit zu erwerben. Das erste Wort des ersten Sutra ist Atta und hat die Bedeutung von danach. Unsere Nachforschung hat ergeben, dass damit der Erwerb dieser vier Errungenschaften gemeint ist. Das Erkennen dessen, was wirklich und was unwirklich ist. Das Lösen von Bindungen, die sechs Tugenden und das Sehnen nach Erlösung. Das nächste Wort ist Athas. Es bedeutet deshalb und fordert zu der Frage weshalb auf. Die Antwort ist, weil das Bewusstsein der göttlichen Wirklichkeit weder durch das Studium der Heiligen Schriften oder der materiellen Welt, noch durch das Einhalten ritueller Vorschriften oder dadurch, dass man dem Vorbild anderer folgt, erworben werden kann, da die materielle Welt und die Menschen, Riten und Aktivitäten vergänglich sind. All das kann dem Verfall und der Auflösung nicht entgehen. Es kann bestenfalls dazu beitragen, den Geist zu läutern. Das ist aber auch alles. Handeln kann den Menschen nicht von seiner fundamentalen Unwissenheit befreien und ihm das Wissen um die Wirklichkeit Gottes vermitteln. Man muss sich dieser Beschränkung bewusst sein, um das Recht zu erwerben, das Geheimnis Brahmans, des göttlich-absoluten, der Substanz und Quelle des Universums, erforschen zu können. Dieses allererste Sutra unterstreicht die Bedeutung einer Tatsache. Derjenige, der sein Leben der Suche nach dem Wissen um den Atman, das heißt der Suche nach seinem Überselbst, weiht, muss hohe Tugenden besitzen, die sein Verhalten und alle seine Verbindungen heiligen. Nichts fördert das Wissen mehr als ein tugendhafter Charakter. Man kann sagen, dass Charakter Macht vermittelt. Derjenige, der seine Jahre dem Streben nach höherem Wissen widmet, lernt von jedem Text über geistigen Fortschritt, dass ein guter Charakter eine unbedingte Voraussetzung ist. Jede Religion betont dies, nicht als besondere Bedingung des Glaubensbekenntnisses, sondern als notwendige Voraussetzung spirituellen Lebens und Handelns an sich. Diejenigen, die sich daran halten, kommen niemals zu Schaden. Sie werden durch göttliche Gnade beschützt. Tugenden sind das beste Mittel, das Bewusstsein des Menschen auf allen Ebenen zu läutern, denn sie lassen ihn erkennen, was seine Pflicht ist und wie er sie erfüllen kann. Nur wer sich ein gutes Schicksal verdient hat, kann Anspruch auf Vollkommenheit seines Unterscheidungsvermögens erheben. Festhalten an diesem Prinzip ist das Floß, das den Menschen über das Meer des Wechsels und der Furcht tragen kann. Der tugendhafte Mensch gehört zu den Erlösten. Zu welchem Handeln er auch noch gezwungen sein mag, solange er tugendhaft bleibt, werden ihm die Folgen seines Handelns nicht schaden. Er kann in Brahman, das göttliche Absolute, eingehen. Es mag jemand viele vedische Opferhandlungen und Riten vollzogen haben. Er mag sogar den Inhalt verschiedener heiliger Schriften, die er studiert hat, auszulegen in der Lage sein. Er mag ein Brahmane sein, der sich in den Veden auskennt, er mag reich sein, Geld oder große Mengen anderer materieller Güter besitzen, er mag ein Lehrer der Veden und Verwandter geistiger Disziplinen sein, der um die tiefere Bedeutung der Dinge weiß. Wenn aber diese Leute keinen einwandfreien Charakter besitzen, haben sie dort, wo das Wissen um Brahman gelehrt wird, nichts zu suchen. Das ist die Lektion, die dieses Sutra lehrt. Der Zustand vollkommener Ausgeglichenheit, der für spirituellen Fortschritt so notwendig ist, wird nur erreicht, wenn der Geist vom Makel der Abhängigkeiten und des in die Welt verwickelt Seins befreit ist. Ohne dieses erhabene Gelöstsein kann die höhere Intelligenz sich Gott nicht nähern. Warum? Weil der Begriff der Tugend nur ein anderer Name für die Intelligenz ist, die dem Atman, dem Überselbst, das unsere eigene Wirklichkeit ist, folgt und weil nur der, der solche Tugend besitzt, die Erkenntnis des Atman, der allem zugrunde liegenden Wirklichkeit, gewinnen kann. Wer diese Wirklichkeit einmal erkannt hat, wird nie mehr im Netz der Täuschungen und Wünsche gefangen. Er ist immun dagegen. Verlangen, die Bindung an die Objekte des Verlangens und das Planen, sich diese zu sichern, sind Kennzeichen des individualisierten Selbst, nicht des Überselbst des Atman, der im Körper wohnt. Das Bewusstsein von Ich und Mein, die Gefühle der Lust und des Zornes entspringen dem Geist-Körper-Bereich. Nur wenn dieser Bereich beherrscht und überwunden wird, kann sich wirkliche Tugend einstellen. Das Gefühl, der Handelnde, der sich Erfreuende, der Vermittler zu sein, mag den Eindruck erwecken, als ob der Atman beteiligt sei. Aber diese Gefühle sind nicht Teil der eigentlichen Natur des Atman. Ein Spiegel wird nicht im geringsten dadurch beeinflusst, dass sich Dinge in ihm spiegeln und ihre Spiegelbilder erzeugen. Er bleibt so klar wie zuvor. So mag auch der tugendhafte Mensch als Folge seines Handelns in früheren Existenzen zu widersprüchlichen Aktivitäten gezwungen sein, aber diese können sein gegenwärtiges Wesen und Handeln nicht überschatten oder behindern. Die natürlichen grundlegenden Attribute des Individuums sind Reinheit, Gelassenheit und Freude. Diese Eigenschaften erfüllen es ganz und gar. Der Vogel, der in den Lüften fliegt, braucht zwei Flügel. Der Mensch braucht zwei Beine, um sich auf der Erde fortbewegen zu können. Wer nach Erlösung strebt, braucht Entsagung und Weisheit. Die Entsagung weltlicher Wünsche und die Weisheit, die notwendig ist, um sich des Atman bewusst zu werden. Mit nur einem Flügel kann der Vogel sich nicht in die Lüfte erheben, nicht wahr? So kann auch der Mensch, wenn er nur Entsagung übt oder nur Weisheit besitzt, das göttliche Selbst, Brahman, nicht erreichen. Das Gefühl von Mein und Dein ist die Täuschung, die uns Fesseln anlegt. Wie lange kann jemand das, was er als Mein bezeichnet, sein Eigen nennen? Eines Tages muss er alles, was er hat, aufgeben und diese Welt allein und mit leeren Händen verlassen. Das ist das unausweichliche Schicksal. Man muss diese Scheinbeziehungen und künstlichen Bindungen durch schonungslose Untersuchung ihrer Natur aufgeben, und zwar so schnell wie möglich. Das ist die Lektion der Entsagung, die uns diese Welt lehrt. Aus Abhängigkeit erwächst Furcht und Egoismus. Nur der Unwissende jagt weltlichen Fantasien nach. Die Weisen folgen niemals der schmeichelnden Stimme weltlicher Wünsche. All das ist flüchtig. All das ist vergänglich. Deshalb suchen sie nach der ewigen Wahrheit und pflegen die unsterblichen Tugenden, die mit dem Atman harmonieren. Das sind wirklich tugendhafte Menschen. Sie sind die Kandidaten, die der Selbstverwirklichung würdig sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir nähern uns nun dem Ende der ersten Folge der neuen Serie Sutravahini. Sie hören die Stimme des Avatars, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, mit dem Lied Napunyam, in dem er sagt: Ich bin jenseits von Werten und Unwerten, jenseits von Freude und Sorgen. Ich bin jenseits von Mantren und heiligen Stätten, jenseits der Veden und Opferritualen. Ich bin weder Genießer, noch das Objekt des Genießens, noch die Handlung des Genießens. Ich bin ewige Glückseligkeit, das eine ohne ein zweites. Ich bin Wahrheit, Güte, Schönheit. Ich bin ewige Glückseligkeit. Ich bin Shiva. Thank you.
పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం న మంత్రం న తీర్థం న వేదామయజ్ఞం అహం భోజనం న భోజనం నైవ భోజ్యం న కర్తం సదానంద రూపం అద్వైతం సదానంద రూపం అద్వైతం సత్యం శివం సుందరం సదానంద రూపం శివోహం శివోహం న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం న మంత్రం న తీర్థం న వేదామయజ్ఞం అహం భోజనం న భోజనం నైవ భోజ్యం న కర్తం సదానంద రూపం అద్వైతం సదానంద రూపం అద్వైతం సత్యం శివం సుందరం సదానంద రూపం శివోహం శివోహం.
Liebe Hörerinnen und Hörer, besuchen Sie uns auch im nächsten Monat wieder auf Radio Sai Global Harmony Deutschland und hören Sie die zweite Folge dieser Serie Sutravahini, Quellen der Weisheit von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Thank you.
sahanavavatu sahanau punaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu mavidvishavahai.